Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, hat meine Oma immer gesagt. Auch böse kleine Hinterfotzigkeiten, die dazu führen, dass wir das kriegen, was wir wollen. Böse kleine Manipulationen, denn Kompromisse will ja keiner. Und das ist auch gut so. Kompromisse in Liebesbeziehungen sind Mist, sagt Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg. Warum er das so sieht, erklärt er gleich. Denn Kompromiss, gut oder schlecht, ist mein Thema bei Ab 21. Vorher erzählt aber Reisebloggerin Stefanie, wie viele Kompromisse sie bei ihrer einjährigen Weltreise mit ihrem Mann gemacht hat. Ich habe sie gefragt. Ihr seid noch zusammen?
Ja, nach wie vor.
Und ihr seid auch noch glücklich?
Auf alle Fälle. Also so eine Weltreise schweißt auch zusammen.
Aber gab es auch Zerreißproben auf der Reise? Irgendwelche haarigen Erlebnisse, wo du gedacht hast, oh Mann, das sind ja Seiten, die kenne ich von meinem Mann noch gar nicht.
Also Zerreißproben zum Glück nicht. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, wir kommen sehr gut miteinander aus und harmonieren da auch wirklich gut und haben da nicht so unsere größeren Probleme, dass wir uns bei vielen Dingen uneinig sind. Was natürlich auf so einer langen Reise dann immer wieder auftaucht, ist, wenn einer wirklich extrem gestresst ist. Es gibt so Situationen, dann kommt irgendwie der 8. Verkäufer oder der 10. Tuk-Tuk-Fahrer und will einem was andrehen. Und irgendwann hat man so ein gewisses Stresslevel, dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen runterbringen. Also da waren so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, oh, okay, gut, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken.
Jetzt habt ihr ja eure Jobs und die Wohnung für eure Weltreise aufgegeben. War das eine gemeinsame Entscheidung oder war das der erste Kompromiss, bevor ihr losgefahren seid?
Nee, da waren wir uns tatsächlich einig. Also ich hatte das schon ganz lange im Kopf, eine Weltreise, und das spukte immer so im Kopf rum. Und ja, irgendwann habe ich das einfach mal Max erzählt und dachte so, ja, weiß ich nicht, ob er sich das auch vorstellen kann, aber er war sofort Feuer und Flamme. Wir haben dann im Sommer 2016 geheiratet und dann haben wir einfach beschlossen, okay, entweder wir machen es jetzt oder gar nicht mehr.
Und dann habt ihr Anfang 2017 seid ihr ja los, habt ihr es relativ fix
gemacht.
Genau,
das ging dann echt schnell alles.
Ja, allerdings. Der erste Kompromiss, an den du dich erinnern kannst bei eurer Weltreise?
Puh. Also ein Kompromiss war sicherlich, Max hatte ganz groß den Wunsch, nach Taiwan zu fliegen und Taiwan zu bereisen. Taiwan hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Dann habe ich nachgegeben, dafür habe ich 4 Wochen Philippinen mit Strand und Sonne bekommen. Aber im Endeffekt waren wir beide mit beiden Ländern glücklich.
Warum wollte er so dringend nach Taiwan? Hat er dir das gesagt?
Nee, so konkret nicht. Aber also Max liebt Städte unglaublich und liebt diese Metropolen. Und er mag sehr gerne, wenn alles funktioniert und dieses Hightech-Feeling. Ich bin dann immer eher so das Strandkind und Berge, Natur. Ich mag auch sehr gerne Städte, aber ich glaube, ich würde weniger Zeit in Städten ohne ihn verbringen. Also wenn ich ihn nicht hätte, würde ich weniger Zeit in Städten verbringen. Wenn ich in Städten bin, genieße ich es auch immer sehr.
Mhm. Wie habt ihr denn eure Reise gemanagt? Welche Kompromisse seid ihr generell eingegangen und welche nicht?
Also generell macht man ja auch Kompromisse mit der Art, wie man reist. Eigentlich war es auch kein Kompromiss, es war eher ein Abwägen. Wir haben oft abgewogen, nehmen wir jetzt die Fähre oder nehmen wir das Flugzeug. Meistens war die Fähre natürlich günstiger, hat uns aber mehr Zeit gekostet. Dann haben wir uns aber oft trotzdem für die Fähre entschieden, weil zum einen kriegt man auch einfach viel mehr vom Land und von der Kultur mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es schont natürlich das Budget. Mhm. Also man hatte so die Abwägung oder den Kompromiss, reisen wir kurz und luxuriös oder reisen wir lang und mit kleinerem Budget. Mhm. Wir haben uns dann für lang und mit kleinerem Budget entschieden und aus 12 Monaten wurden 14 bis 15.
Ah, okay, ihr hattet gar nicht von Anfang an vor, 14 oder 15 Monate zu verreisen, sondern ihr wolltet eigentlich nur ein Jahr.
Genau, geplant war ein Jahr, solange war die Wohnung untervermietet. Es hat sich dann einfach durch viele verschiedene Zufälle ergeben, dass dann auch der Untermieter länger bleiben konnte und noch genug Geld auf dem Konto war, mhm, und wir auch noch mehr Zeit hatten und dann haben wir es einfach verlängert.
Jetzt habe ich auf deinem Blog gelesen, dass ihr beide sehr spontan seid beim Reisen. Kommt euch das auch zugute, dass ihr beide ein bisschen planloser vorgeht und nicht der eine sagt, ich muss alles total durchplanen, der andere sagt, nee, ich mag es lieber so in den Tag hinein?
Auf alle Fälle, ich glaube schon, weil das hat uns auch einfach dann so, manchmal haben wir uns treiben lassen oder auch einfach nach dem Gefühl, wie lange bleiben wir in einem Land, wann geht's weiter? Und ich glaube, wenn einer sehr viel Wert auf Planen legt und der andere nicht, kommt man sich da bestimmt oft in die Quere. Andererseits haben wir uns beide manchmal so ein bisschen gewünscht, dass der andere mehr planen würde, weil dann hätte man die Entscheidung einfach getroffen.
Ja, ja, ich kenne das. Also ihr seid beide entscheidungsunfreudig.
Ja, also gar nicht entscheidungsunfreudig, aber wir planen nicht so gerne. Wir machen das dann lieber spontan. Also wenn es losgeht, treffen wir auch immer schnell eine Entscheidung. Aber solange man keine treffen muss, schieben wir das gerne weiter vor.
Jetzt ist dein Mann ja großer Fußballfan. Wie hat das denn die Reise beeinflusst?
Ja, also der FC Köln, der kam uns ja manchmal dazwischen. Nee, man ermöglicht ja dann auch gerne jemandem was, wenn man weiß, der mag das sehr gerne. Also die Spiele kamen dann natürlich immer zur denkbar ungünstigsten Zeit, wenn man mit der Zeitverschiebung lebt. Also in Nicaragua saßen wir dann eines Vormittags wirklich eine Stunde im McDonald's. Ich wollte eigentlich nur auf Toilette gehen kurz. Und Max entdeckte dann den Fernseher, wo man lustigerweise das Live-Spiel von Köln übertragen hat.
Oh nein.
Gut, da konnte ich dann natürlich nicht sagen, wir ziehen jetzt weiter und machen weiter Sightseeing. Dann haben wir halt ein Stündchen Pause gemacht in der eiskalten Klimaanlage mitten in Nicaragua. Ich habe mich erholt, er war danach glücklich. Das hat gepasst.
Was für Kompromisse seid ihr sonst so eingegangen? Also es ist jetzt nur eine lange Reise, 12 Monate. Ihr hattet ja schon ein High-Class-Leben so. Ja. Und dann seid ihr zu Backpackern mutiert, die unterwegs waren 12 Monate lang in Ländern, in denen ja die Leute auch nicht so viel Geld haben. Und ihr auch nicht, selber nicht so viel Geld ausgeben wolltet offensichtlich. Also was für Kompromisse habt ihr da in Bezug auf die unterschiedlichen Leben gemacht?
Also wir haben natürlich sehr viel einfacher gelebt als hier. Man legt dann aber auch einfach nicht mehr so viel Wert beispielsweise auf Shopping. Shopping war eh nicht machbar, weil man hat einen Backpack dabei. Das muss man alles tragen. Wenn man was einkauft, wird es einfach mehr. Von daher, da macht man ja irgendwo schon Kompromisse oder auch Abstriche, aber man stellt auch fest, dass man es einfach gar nicht mehr braucht. Und wir haben natürlich auch in wesentlich einfacheren Unterkünften gelebt, als wir es in einem Urlaub machen würden. Man macht dann natürlich auch Abstriche. Deutschland ist unglaublich entwickelt und auch wenn wir hier immer jammern, hier funktioniert einfach alles. Also wenn man dann in Honduras sitzt und einfach mal 3 Tage kein fließend Wasser mehr hat in der Dusche, dann muss man sich halt auch mit dem Eimerchen duschen. Aber wenn man dafür den Traumstrand vor der Tür hat, nimmt man das dann doch in Kauf.
Ich habe übrigens in Thailand gelernt, dass in verschwitzten Klamotten rumrennen auch gar kein Problem ist.
Ja, das geht auch. Also so klar, die Wäscherei, also man bringt ja dann die Klamotten zur Wäscherei. Genau. Manchmal kommt dann nicht mehr alles zurück. Manchmal hat man auch neue Teile und manchmal ist auch das weiße T-Shirt plötzlich so grau-beige.
Bräunlich-beige.
Ja, manchmal ist es auch plötzlich viel kleiner als das, das man abgegeben hat. Mhm.
Aber das sind so Sachen, das war für euch okay, das war euch ziemlich egal, oder?
Ja, da schaut man einfach drüber weg. Also für das, was man sonst bekommt. Ich glaube, es könnte auch nicht jeder mit umgehen oder es ist auch nicht einfach für jeden was. Wir hatten dann auch Zeiten, da haben wir uns einfach so ein bisschen eine schönere Unterkunft gegönnt. Oder gerade, wenn wir länger an einem Ort geblieben sind, dann guckt man einfach mal, findet man nicht doch was Netteres, wo man sich halt auch richtig wohlfühlt.
Was hast du insgesamt über Kompromisse gelernt bei eurer Weltreise? Was war positiv, was war negativ?
Ich glaube, Kompromisse sind meistens auch gut, solange man sich jetzt nicht völlig verbiegen muss. Aber man bekommt einfach immer noch mal Input, man lernt Neues kennen und man entdeckt vor allem Dinge, die man so vielleicht gar nicht selbst entdeckt hätte, die einen dann auch glücklich und zufrieden machen. Also beispielsweise Taiwan, hatte ich 0 Erwartungen dran und das Land hat mich dann wirklich begeistert. Die Menschen sind nett, die Busse sind unglaublich komfortabel, alles funktioniert, es war das schnellste Internet der Reise, die Unterkünfte sind sauber und das Essen ist wirklich gut. Und sie haben auch noch schöne Strände.
Ja, das hört sich nach einem Traumland an. Das nächste Land, was ich bereise, ist dann, glaube ich, Taiwan.
Ja, ich kann es empfehlen.
Stefanie Prößler-Meckel, Reisebloggerin und Journalistin. EvaExplorer.com ist ihr Blog, den hat sie gestartet mit ihrer Weltreise. Und seitdem bloggt sie von überall auf der Welt.
Deutschlandfunk Nova.
Nachmittags um 15 Uhr hier in der Redaktion. Er kommt rein, reißt als erstes die Fenster auf und sagt: Sorry, Puma-Käfig hier. Sommer wie Winter, jeden Tag das Gleiche. Der Dissens, Frischluftfanatiker,
versus Frostbeulen. Jeden Tag wird wieder darüber diskutiert und jeden Tag gibt es dann einen Kompromiss. Und meistens heißt der 10 Minuten Schocklüften, dann ist gut. Kompromisse, nur so geht's im Alltag. Zusammenleben zwischen uns Menschen, wenn das denn friedlich sein soll, funktioniert einfach nur so. Ich rede ja heute Abend drüber, den ganzen Abend über Kompromisse. Wie sieht's denn mit denen in Beziehungen aus, wenn wir denn welche haben? Sind die denn auch ein einziger lebender Kompromiss? Ich habe drüber geredet mit Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg. Ich habe ihn gefragt, Sie sagen ja das genaue Gegenteil. Sie sagen, Kompromisse in der Beziehung sind Mist. Die Frage ist, warum sehen Sie das so?
Also nicht alle Kompromisse sind Mist, aber was ich schon festgestellt habe, ist Paare, die verzweifelt versuchen, für jedes Problem, für jeden Konflikt einen Kompromiss zu schließen, die sind am Ende sehr unzufrieden, weil niemand von den Partnern bekommt wirklich alles, was er möchte. Und zwar nicht mal einmal. Also ich nehme immer das Beispiel, Sie wollen vielleicht in die Berge, Ihr Partner möchte ans Meer und jetzt fahren Sie in die Steppe. Da haben Sie beide nichts davon. Und so ist das mit vielen Konflikten auch. Man trifft sich in der Mitte und bleibt eigentlich irgendwo unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit, die überträgt sich mittelfristig, langfristig auf den Optimismus, den Sie für eine Beziehung brauchen. Irgendwann denken Sie, was mache ich hier eigentlich? Ich bekomme nie das, was ich möchte. Aus dem Grund ist es häufig sinnvoller, Tauschgeschäfte zu machen.
Die wie aussehen können?
Wir fahren einmal dieses Jahr in die Berge zusammen und nächstes Jahr fahren wir ans Meer.
Aber das ist doch auch ein Kompromiss. Dann hat man den Kompromiss geschlossen, dass man halt in die Berge fährt zusammen und dann ins Meer. Ist doch das Gleiche.
Es ist ein bisschen Haarspalterei, aber es ist eben nicht das Gleiche, weil würden wir jetzt zweimal als Kompromiss in die Steppe fahren, würden wir mit Glück die Steppe lieben lernen, aber wir hätten beide das Gefühl so, eigentlich würde ich gerne woanders hinfahren. Und das ist das, was eben auf Dauer Kompromisse so schwierig macht. Und jetzt gibt es eine schöne Zahl von Professor Gottman, der hat gesagt, 69% aller Paarkonflikte sind nicht mit einem Kompromiss lösbar, der beide Partner gleichermaßen zufriedenstellt. Und was glückliche Paare am Ende auszeichnet, das ist tatsächlich der Umgang mit eben diesen unlösbaren Konflikten. Also wie gleichberechtigt verhalten sich die Partner dabei? Wie respektvoll gehen sie mit der Andersartigkeit des geliebten Menschen um? Das ist eigentlich das, worum es geht. Und auch Kompromisse schließen ist ja nicht so einfach. Ganz viele Paare machen das, als wären sie verfeindete Parteien. Häufig würde man mit einem Arbeitskollegen einen angenehmeren Kompromiss schließen als mit dem eigenen Partner.
Also jetzt muss ich nochmal, vielleicht stehe ich auch auf der Leitung. Oder die Definition von Kompromiss ist eine unterschiedliche. Wenn es jetzt darum ginge, mein Freund will ans Wasser und ich will in die Berge, würde ich niemals sagen, lass uns in die Steppe fahren. Niemals. Sondern wir würden automatisch sagen, gut, dann machen wir einmal Berge und einmal Wasser, dann haben beide das bekommen, was sie gerne wollen. Und das würde ich unter Kompromiss verstehen.
Für mich wäre das in der Definition tatsächlich eher ein Tauschgeschäft, weil einmal Sie das bekommen, was Sie wollen und einmal ich das bekomme, was ich möchte. Und wenn wir das jetzt übertragen würden, beispielsweise auf wer räumt die Spülmaschine aus? Hm. Natürlich kann man als Kompromiss dann sagen, die halbe Spülmaschine, aber das bessere Tauschgeschäft wäre, du machst die Spülmaschine, ich mach den Wäschetrockner.
Ja, aber macht man das nicht automatisch so?
Nein.
Also mein Freund sagt immer zu mir, dein Hobby ist doch Wäsche machen. Und ich sage, ist klar. Dann sagt er, mein Hobby ist Müll runterbringen. Also bringt er den Müll runter und ich mache die Wäsche. Sind wir irgendwie so anders als die anderen?
Ich glaube schon, dass sie da ein Stück weit anders sind als andere, weil vielleicht auch tatsächlich bei so einem Tauschgeschäft, das sich auch wirklich wie ein Kompromiss anfühlt. Aber es gibt ja schon Fragen, da gibt es keinen halben Weg. Also beispielsweise nehmen Sie die Variante, Kinder oder nicht, ist so ein Ding. Ganz klar, ist ein richtiger Streitpunkt, wenn ein Partner Kinder möchte, der andere Partner nicht. Wie wollen Sie damit umgehen? Aber es geht auch zusammenziehen oder getrennte Wohnungen. Das sind alles solche Dinge, da finden Sie keinen halben Weg. Da müssen Sie tauschen. Und letztlich sind ganz viele dieser Konflikte, mit denen Paare sich beschäftigen, eben nicht so, man trifft sich in der Mitte, sondern man muss mal dem einen und mal dem anderen alles zugestehen. Und das fällt vielen Menschen tatsächlich schwer. Da muss man einfach lernen zu verhandeln. Also wo ist die rote Linie? Welche Erfahrungen führten zu meiner roten Linie? Welche Ängste, welche Verletzungen verbergen sich hinter diesen roten Linien? Das sind Dinge, darüber müssen Partner eigentlich sprechen, um wirklich aufeinander sich zuzubewegen.
Da gebe ich Ihnen recht, da kann man natürlich keine halben Sachen machen. Aber man könnte ja sagen, wenn man dann diese Lebensperspektivfragen für sich geklärt hat und sich da geeinigt hat, dann kann man bei allem anderen ein bisschen entspannter sein, oder nicht?
Das kann man auf alle Fälle. Ich glaube auch, je besser ein Paar solche Konflikte verhandeln kann, umso sicherer fühlt es sich, dass auch die nächsten Konflikte verhandelbar sind. Also wenn ich an den Kleinigkeiten schon scheitere, dann habe ich natürlich auch Angst, dass ich an den großen Konflikten erst recht scheitern werde. Vielleicht muss man sich öfter mal diesen Satz vor Augen zu halten, dass man sagt, man will einen Kompromiss finden wie Liebende. Also mach mit mir einen Kompromiss wie mit jemandem, den du liebst und nicht wie mit einem Gegner.
Kompromisse in Liebesbeziehungen sind Mist, sagt Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg. Warum und wie machen wir das dann mit dem Butler stattdessen? Ich habe das mit ihm besprochen. Ich habe ihn gefragt, Fragen in Beziehungen, wie zum Beispiel Kinder ja oder nein, zusammenziehen oder doch getrennt wohnen. Das ist ja schwierig mit Kompromissen. Sind das so die Fragen, an denen Beziehungen letztendlich scheitern?
Ja, das sind genau diese Fragen. Nehmen Sie mal so eine typische Frage, wir wollen heiraten oder wir wollen nicht heiraten. Da fühlt sich vielleicht ein Partner wirklich sicherer durch die Ehe. Und der andere sagt, ich brauche keinen Trauschein, finde ich altmodisch, finde ich doof, meine Eltern haben sich auch getrennt, das will ich nicht. Da ist in jeder Beziehungshistorie ein guter Grund dafür, das zu wollen, was man gefordert hat. Aber es gibt keinen Mittelweg. Jetzt könnte man beispielsweise verhandeln, da hatte ich ein paar, die haben tatsächlich geheiratet, aber sind in getrennten Wohnungen geblieben. So hatte der eine Partner die Sicherheit des Trauscheins und der andere die Distanz durch die zwei Wohnungen, die er brauchte, um nicht in dem Wir komplett aufzugehen. Das ist jetzt ein Fall, der ist natürlich sehr individuell, aber das ist beispielsweise eine interessante Verhandlung mit Verhandlungskomponenten, auf die man vielleicht von alleine gar nicht kommen würde.
Definitiv nicht. Also das ist ja Nähe mit Trennung irgendwie.
Das ist Nähe, Distanz, irgendwie ja gemischt und von hinten durch die Brust. Aber bei denen funktioniert es super.
Und das ist das, was Sie unter Tauschgeschäft verstehen. Ich hätte jetzt gesagt, die haben halt einen Kompromiss gefunden, wie sie es machen können, dass beide zufrieden sind. Aber für Sie ist das ein Tauschgeschäft, oder?
Für mich ist das ein Tauschgeschäft. Ich unterscheide das dahingehend, weil ich einfach in der Beratung erlebe, wie Paare um Kompromisse streiten. Und wenn man denen das Angebot macht, zu sagen, vielleicht tauscht ihr einfach irgendwas gegeneinander. Dann fällt denen das leichter, einmal zurückzustecken. Denn es ist eben der Unterschied, ob ich jetzt einmal für diesen Tausch zurückstecke oder ob ich immer zurückstecke, weil ich immer mich in der Mitte des Weges treffen will.
Also Mitte ist deswegen blöd, weil führt zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Tauschgeschäfte führen dazu, dass eine Ausgeglichenheit der Paare entsteht, weil man mal das bekommt, was man möchte und mal bekommt es der andere und es ist irgendwie so ein Handel. Und beide haben das Gefühl, sie kommen nicht zu kurz. Ist richtig,
genau.
Oder?
Sie haben es genau richtig zusammengefasst. Das ist genau dieser Punkt. Ich fühle mich nicht übervorteilt die ganze Zeit oder ich habe nicht den Eindruck, ich komme zu kurz in dieser Beziehung. Denn das ist am Ende wirklich Gift für eine Beziehung. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ja immer zurückstecken, ich kriege nie wirklich das, was ich will. Ich muss mich immer irgendwo einschränken. Das macht auch da keinen Spaß. Und dann investiere ich irgendwann mal nicht mehr in diese Beziehung, weil ich will schon auch ab und an mal wirklich all das haben, was ich möchte.
Generell ein Thema, was überhaupt nichts mit Romantik zu tun hat. Ich bin enttäuscht. Nein.
Ach, Sie ahnen, ich bin da ja sowieso, was Romantik anbelangt, ein Stück weit pragmatisch. Aber ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit einer Kollegin, die etwas sehr Schönes sagte. Das würde ich gerne übernehmen. Romantik hat sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Dankbar für den Moment, den man mit dem Partner in dieser Situation verbringen kann. Und natürlich ist das vielleicht mal der Sonnenuntergang am Strand. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Nähe, zusammen einzuschlafen. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein sehr romantischer Gedanke, der mir gut gefällt.
Mir auch. Es darf der andere nur nicht schnarchen.
Da gibt es doch die praktischen Ohrstöpsel.
Da gibt es auch das Tauschgeschäft, dass der eine auf dem Sofa schläft und der andere im Bett.
Das gibt es auch. Oder es gibt auch die Möglichkeit tatsächlich, dann sind es vielleicht zwei Schlafzimmer. Auch das muss nicht der Untergang der Beziehung sein. Im Gegenteil, häufig sind Paare dadurch ausgeglichener, weil wer sich streitet, wenn er müde ist und nicht ausgeschlafen ist und womöglich noch hungrig, der ist eher wie ein Raubtier, das sein Revier verteidigt, als wie der liebende Partner, mit dem man jetzt einen Kompromiss schließen möchte.
Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg, sagt, keine Kompromisse in Liebesbeziehungen bitte, Tauschgeschäfte. Wenn ich das Auto kriege, kriegst du deinen gewünschten Strandurlaub und alle sind am Ende glücklich.
Deutschlandfunk Nova.
Politischer Selbstmord oder vielleicht doch noch eine Wende im Brexit? Überraschenderweise hat sich Theresa May heute mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn getroffen, um Stimmen zu sammeln. Für einen Brexit-Deal, für irgendeinen Brexit-Deal. Kompromiss nennt man sowas. Und ohne Kompromisse geht es in der Politik einfach nicht. Das scheint zumindest Theresa May nach Wochen des Stillstands verstanden zu haben. Über die Rolle von Kompromissen in der Politik spreche ich mit Dr. Svenja Kraus. Sie ist deutsche Politikwissenschaftlerin, lebt im Moment in Großbritannien und arbeitet an der Uni von Essex. Ich habe sie gefragt, Thema Brexit, hast du bei dem Thema eigentlich schon den britischen schwarzen Humor übernommen oder findest du es einfach nur noch total bekloppt, was passiert?
Beides, ehrlich gesagt. Also ich habe mich in den letzten Monaten so viel darüber aufgeregt, aber inzwischen versuche ich das mit ein bisschen Humor zu nehmen, weil alles andere würde sich wirklich nicht gerade positiv auf die Psyche auswirken.
Jetzt sieht es ja so aus, als wäre es unfassbar schwierig, einen Kompromiss zu finden, sowohl in der Regierung als auch in der Regierung mit der Opposition. Jetzt gab es heute Gespräche, Theresa May das erste Mal mit dem Oppositionsführer gesprochen. Was würdest du sagen, Kompromiss hin oder her, bringt das überhaupt noch irgendwas?
Also inzwischen muss ich ehrlich sagen, dass ich das sehr kritisch sehe. Also wenn man mal eine Woche zurückdenkt, da dachte man ja eigentlich schon letzten Freitag, dass es dann eine Zustimmung zum Deal geben wird, nachdem May ja ihren Rücktritt angekündigt hat, sobald ihr Deal angenommen wird. Dazu kam ja auch noch, dass die Brexiteers Angst hatten, dass es gar keinen Brexit gibt, wenn man den Deal nicht zustimmt oder den Deal nicht annimmt. Trotzdem hat es nicht geklappt. Mal ganz abgesehen davon, dass das Parlament ja schon alles abgelehnt hat in den Probeabstimmungen.
Jetzt hast du ja Politikwissenschaften studiert, du kennst dich aus, auch in der Vergangenheit. Gab es jemals eine ähnliche Situation, wo man das Gefühl hatte, ein Kompromiss ist einfach nicht möglich?
Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht wirklich an was Ähnliches erinnern. Wenn man jetzt mal so kurz zurückdenkt, dann könnte man vielleicht den Streit um die Mauer zu Mexiko in den USA ein bisschen damit vergleichen. Da kam es ja dann auch zu einem unfassbar langen Shutdown, der dann zum Glück jetzt beendet wurde. Aber bis heute gibt es da ja eigentlich keine effektive Lösung dafür. Aber so ein richtiges Event wie der Brexit, also da fällt mir nichts zu ein.
Jetzt ist es bei uns hier in Deutschland ja ein bisschen anders. Da hat man das Gefühl, wir leben nur mit Kompromissen. Die Große Koalition ist irgendwie ein einziger Kompromiss. Ist das Synonym für deutsche Politik oder ist das einfach die GroKo?
Nee, das liegt sicherlich nicht nur an der GroKo. Also man muss bedenken, dass wir hier ja in Deutschland ein personalisiertes Verhältniswahlsystem haben. Das heißt, dass es eigentlich nie eine Partei gibt, die die Mehrheit erlangt im Parlament. Deshalb müssen eigentlich immer Koalitionen gebildet werden, um an die Regierung zu kommen. Und Koalitionen ganz grundsätzlich nicht nur in Deutschland, sondern überall leben vom Kompromiss. Und das ist auch keinesfalls was Schlechtes, ganz grundsätzlich gesehen. Auch wenn es jetzt gerade bei der GroKo und auch in den letzten Jahren bei der GroKo immer sehr negativ ausgefallen ist und auch ausgelegt wird. Die deutsche Politik und eben auch die Politik in vielen anderen Ländern tickt da also schon anders, auch wenn es eher am Wahlsystem liegt und nicht notwendigerweise am Land selbst.
Aber wann ist es ein Kompromiss oder ein guter Kompromiss und wann ist es wie hier gefühlt ein auf der Stelle treten und nicht vorankommen?
Ja, also das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, ne? Das ist schwierig. Also ein guter Kompromiss lebt davon, dass eben unterschiedliche Meinungen gehört werden und man dann zu einem sinnvollen Ergebnis kommt. Also klar, ist natürlich immer leichter, wenn man Kompromisse sucht mit Parteien, die einem ähnlich sind, also eine rot-grüne Regierung zum Beispiel oder eine schwarz-gelbe Regierung. Da ist es vielleicht bei einer schwarz-roten Regierung schwieriger, oder man hat das ja auch ein bisschen gesehen bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Da war das natürlich unfassbar schwierig, weil die Parteien so weit auseinander sind. Aber jetzt im Moment, wie das bei Brexit läuft, ist das natürlich unglaublich schwierig, weil eben nicht nur die Parteipolitik eine Rolle spielt, sondern weil auch die Parlamentarier innerhalb der Parteien sich nicht einig sind. Deshalb ist es unfassbar schwierig, da einen sinnvollen Kompromiss zu finden.
Politik generell ist aber dann offenbar, so habe ich es zumindest verstanden, tatsächlich darauf ausgelegt, dass es immer irgendeinen Kompromiss geben muss, oder?
Ja, optimalerweise schon, wenn das politische System funktioniert.
Außer es ist der Brexit.
Genau. Deshalb kann man ja auch ein bisschen jetzt danach rufen, eigentlich nochmal ein zweites Referendum zu haben. Weil wenn eben das Parlament nicht funktioniert, was man ja gesehen hat mit den ganzen Probeabstimmungen, wo sich das Parlament nicht einmal darauf einigen konnte, dass man für irgendeine Option, ich glaube, es gab ja 8 oder 9 unterschiedliche Optionen und keine hat irgendeine Mehrheit gehabt. Also von daher könnte man natürlich sagen, naja, wenn das Parlament irgendwie in dem Zusammenhang jetzt nicht mehr funktioniert, dann sollte man vielleicht nochmal das Volk fragen, weil sich ja innerhalb der letzten jetzt schon fast 3 Jahre durchaus einiges geändert hat und man jetzt tatsächlich auch sieht, was denn jetzt eigentlich auf dem Tisch liegt. Das war ja damals bei dem Referendum 2016 noch nicht so klar.
Dr. Svenja Kraus, Politikwissenschaftlerin, lebt aktuell in Großbritannien, arbeitet an der Uni von Essex und hat uns erklärt, warum Politik ohne Kompromisse nicht auskommt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hattingen. Aus Sorge um seinen Hund hat ein 24-Jähriger der Polizei Zugang zur illegalen Marihuana-Plantage in seiner Wohnung gegeben. Der Mann aus Hattingen an der Ruhr hatte wegen Schmerzen den Rettungswagen gerufen und war ins Krankenhaus gebracht worden. Weil sein Hund nun alleine in der Wohnung war, bat er die Polizei um Hilfe und gab den Beamten seinen Wohnungsschlüssel. Die Beamten wollten das Tier holen und vorübergehend beim Tierschutz unterbringen. Doch als sie die Wohnungstür öffneten, schlug ihnen sofort der verdächtige Geruch der Pflanzen entgegen. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt ermittelt. Den Hund brachten die Polizisten, wie versprochen, zum Tierschutz.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.